Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Axel Ohrendorf.
Liebe Geschwister, als ich heute Morgen ins Auto stieg, war das Radio noch an. Und dann hallte mir ein Schlager entgegen. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, such die Wahrheit tief in dir. Da habe ich gedacht, das ist doch ein guter Beginn für unseren Gottesdienst, oder? Welch ein Betrug, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, sucht die Wahrheit tief in dir. Wie gut, dass wir das Wort Gottes haben und dass wir wissen dürfen, die Wahrheit, die ist ganz bestimmt nicht in uns selbst, sondern die Wahrheit ist in Christus. Und deswegen wollen wir uns auch unter seinen Segen stellen an diesem Tag und wollen auf sein Wort hören. Ja, ich hatte Renate gesagt schon am Telefon, ich habe ein ganz besonderes Thema, das heißt Hoffnung für dich. Das passt auf Menschen, die ihre Hoffnung aus den Augen verloren haben oder gar keine haben oder keine mehr haben, ihre Hoffnung verloren haben. Und wir sagen das so schnell, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind oft so Sprüche, wo ich denke, sind wir uns dessen überhaupt bewusst, was wir da aussagen? Wir wollen hineinsehen in den Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 4, Vers 9, folgende, ich lese uns diesen Text vor. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Wenn wir diesen Text lesen, dieses Wort Gottes lesen, dann muss uns bewusst sein, das ist in einer Zeit entstanden, in der schon die Christen in Verfolgung standen. Deswegen müssen wir kurz zurücksehen. Der Hebräerbrief ist wahrscheinlich entstanden im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Christenverfolgung hat begonnen unter dem römischen Kaiser Nero, Claudius Caesar, oder auch in der Übergangszeit zu dem nächsten Kaiser Titus Flavius Domitianus. Und oft wird dieser Hebräerbrief als ein sogenannter Durchhaltebrief bezeichnet. Es lohnt sich, den Hebräerbrief mal im Ganzen zu lesen. Und wir werden feststellen, dass dieser Brief immer wieder Bezug nimmt auf den Alten Bund, auf das Alte Testament, auf die Verheißungen des Alten Testamentes. Und diese Botschaft der Verheißung des Alten Testamentes wird gleichsam zur Grundlage, zum Fundament dafür, dass die Christen erleben sollen, wenn Gott Verheißungen gibt, dann erfüllt er sie auch. So wie er Christus vorausgesagt hat, schon im Alten Bund, und die Vergebung, die in Christus passieren wird, bis hin zur Vollendung der Gemeinde, das sollten die Christen jetzt erleben dürfen, denn Christus war gekommen und sie durften erleben, wie diese persönliche Beziehung zu Christus ihr Leben erneuert hatte. Aber dann hatten sich die Umstände geändert. Wenn es um Durchhalten geht, dann sind Menschen meistens entmutigt. Wenn wir sie auffordern, wieder aufzustehen, aufzusehen, dann ist die Hoffnung meist erlahmt. Worauf ist unser Blick gerichtet im Moment, wenn wir so die Nachrichten ansehen? Wenn die Medien mit ihren ganzen Berichten weltweiter Katastrophen auf uns Einfluss nehmen? Wir leben ja in einer Flut von Informationen auf allen Kanälen. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn man das in einem Bild sieht, was dort so strahlenförmig alles auf uns einstürmt, und dann denke ich, dazwischen liegt die Bibel, dieses Wort Gottes. Steht es im Verhältnis mit seinen Eindrücken zu all den Eindrücken unseres Alltags? Ich erlebe das ja sehr oft, gerade in unserer Arbeit, dass Menschen durch ihre persönlichen Lebenserfahrungen dadurch, dass sie gescheitert sind in ihrem Leben, auch so einen Blick auf das Negative bekommen haben. Alles ist irgendwie schlecht und schwer und negativ. Ich traf einen jungen Mann bei uns am Freitag im Haus und ich sprach ihn an. Er ist bei uns in Therapie und sprach ihn an, wie es ihm geht an diesem Tag. Und er sagte, ach ja, ist alles so viel und die Woche war so schwer und ich habe Suchtdruck und das ist alles so belastend und so schwierig. Und dann habe ich ihm gesagt, hast du keine Perspektive? Und da hat er gesagt, doch, das Wochenende kommt jetzt. Das Wochenende. Und ich dachte, ja, das ist natürlich nur das Wochenende, das ist der verzweifelte Versuch der Seele, sich mit eigener Hilfe aus der Notlage zu erretten, als das Wochenende kommt. Aber ich dachte, das ist eigentlich schon eine wichtige Botschaft, der Blick vom Elend weg in das, was denn da kommt, auch wenn das Wochenende jetzt nicht die Rettung verheißt. So heißt es zum Beispiel im Hebräer 12, lasst uns nun hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt wird. Wir merken, in diese Zeit hinein der Anfechtung und der Verfolgung wird auch eine große Verantwortung hineingesprochen in die Gemeinde. Aufeinander zu achten, da kommen wir gleich noch einmal drauf. Richtet auf die erschlafften Hände und die erlahmten Knie. Denn gerade in dieser destruktiven Haltung warnt hier der Hebräerbrief, ist die Gefahr, damit das Lahme nicht abirre, damit Menschen nicht auf der Strecke bleiben, nicht in Hoffnungslosigkeit untergehen, damit der Glaube sich nicht auflöst, nicht zerbricht. Ein erster Gedanke, wenn unsere Hoffnung zerbricht, Hoffnung, die wir so haben, kann enttäuscht werden. Wenn unsere Berechnungen, die wir oft haben, so im Alltag zu festen Erwartungen werden und dann nicht in Erfüllung gehen. Wir leben jetzt seit vielen Jahrzehnten in verwöhnten Strukturen in unserem Land. Kein Krieg, keine Krisen, keine wirklichen wirtschaftlichen Krisen seit eigentlich dem letzten Krieg. Und ich glaube, dass wir so ein Stück resistent geworden sind gegen irgendwelche Dinge, die jetzt plötzlich quer in unser Leben kommen. Und oft sind unsere Wünsche so selbstverständlich zu Erwartungen geworden, wie unser Alltag läuft, wie das mit dem Beruf läuft, wie das mit unserem Urlaub läuft. Und unsere Enttäuschungen, die können uns schon manchmal in die Knie zwingen, wenn wir einen Wetterbericht gehört haben und freuen uns aufs Wochenende, weil wir Erwartungen haben, mit dem Wetterbericht können wir es am Wochenende unternehmen und dann regnet es. Und dann merke ich, wie ganz viele Menschen in die Knie gehen und denken, ach, jetzt ist irgendwie, es ist ganz schlimme Stimmung, nur weil das Wetter umgeschlagen hat. Und dann sieht man Nachrichten und hört die Katastrophe und sagt, wie übersensibilisiert sind wir denn in unserer Gesellschaft? Dass unsere Wünsche zu Erwartungen geworden sind. Erwartungen sind immer Dinge, die müssen passieren. Wünschen darf man sich alles. Aber wenn man etwas erwartet, dann muss es auch passieren. Es ist ja ein Unterschied, wenn ich sage, ich wünsche mir von dir oder ich sage, ich erwarte von dir. Und so sind ganz viele unserer Wünsche zu Erwartungen geworden, an die wir uns festhalten in unserem Leben. Und wenn sie dann nicht passieren, dann geraten wir in Not. Das sind nur die kleinen, die äußeren Dinge. Schlimm dagegen ist, wenn wir unsere Hoffnung darauf gesetzt hatten, dass die Diagnose des Arztes nicht entmutigend ausfallen sollte. Und dann kommt es anders. Hatten wir nicht alle die Hoffnung darauf gesetzt, dass die Pandemie ganz schnell zu Ende ist? Wie viele Versprechungen gab es da? Wie schnell werden unsere Hoffnungen enttäuscht? Schlimm ist, was der jüdische Psychotherapeut Viktor Frankl in seinen Erlebnissen im Konzentrationslager in Auschwitz und Türkheim erlebt hat. Und ich möchte uns in eine kleine Begebenheit, in eine Geschichte mit hineinnehmen, die ich uns kurz vorlese. Frankl schreibt, mein Blockältester Ein nicht unbekannt gewesener ausländischer Komponist vertraute sich mir eines Tages folgendermaßen an. Du Doktor, ich möchte dir gern etwas erzählen. Ich habe da neulich einen merkwürdigen Traum gehabt. Eine Stimme hat mir gesagt, ich dürfte mir etwas wünschen. Ich soll nur sagen, was ich gerne wissen möchte. Sie wird mir jede Frage beantworten. Und weißt du, was ich gefragt habe? Ich möchte wissen, wann der Krieg für mich zu Ende sein wird. Weißt du, Doktor, für mich, für uns. Das heißt, ich wollte gerne wissen, wann unser Lager befreit werden wird, also wann unsere Leiden aufhören werden. Und wann hast du diesen Traum gehabt, fragte ich ihn. Im Februar 1945, antwortete er. Und damals hatten wir März. Und was hat dir die Traumstimme gesagt, fragte ich weiter. Und leise, geheimnisvoll flüsterte er mir zu, am 30. März. Als dieser mein Kamerad mir von seinem Traum erzählte, war er voller Hoffnung und überzeugt, dass die Traumstimme Recht behalten würde. Aber der von ihr prophezeite Termin rückte immer näher heran und die ins Lager dringenden Nachrichten über die militärische Lage ließen immer weniger wahrscheinlich erscheinen, dass die Front wirklich tatsächlich noch im März zur Befreiung führen würde. Da geschah Folgendes. Am 29. März erkrankte er plötzlich an hohem Fieber. Am 30. März, also an dem Tag, an dem seine Prophezeiung in Erfüllung gehen sollte, begann er das Bewusstsein zu verlieren. Und am 31. März war er tot. Er war an Fleckfieber gestorben. Und Frankl schreibt dahinter, das Versinken in Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit kann tödliche Auswirkungen haben. Mein Kamerad ist letztlich daran gestorben, dass seine erwartete Befreiung enttäuscht wurde. Am 27.04.1945 wurde dann das Konzentrationslager Türkheim befreit. Enttäuschte Hoffnung? Um welche Hoffnung geht es eigentlich? Viele Menschen sprechen in dieser Zeit von Hoffnung. Das klingt ja auch gut. Es wird schon alles wieder gut werden. Und mit diesem Spruch, es wird schon alles wieder gut werden, glaube ich, bereiten wir schon die Enttäuschung dieser Hoffnung vor. Als wenn wir es im Griff hätten. Als wenn wir schon wüssten, was denn morgen passiert. Und mit solch einer enttäuschten Hoffnung, dass sich die Unterdrückung und das Leid der Gemeinde nicht veränderte, lebten diese Christen in der Antike dort in der Gemeinde. Hoffnungslosigkeit wollte sich breit machen. Ermüdungszustände, die Kräfte wurden immer schwächer. Der Glaube, das Vertrauen auf Gottes Zusagen vom kommenden Reich Gottes fing an, sich aufzulösen. Der Blick war auf die Not ausgerichtet und nicht auf Christus. Das Herz vor Angst und unberechenbar, was morgen sein würde, aufgewühlt. Und da hinein in diese Zerrissenheit, in die Zweifel, Angst und Hoffnungslosigkeit, kommt dieses Wort. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Einen größeren Kontrast kann es nicht geben. Und damit knüpft der Verfasser des Briefes an den Schöpfungsbericht an, in dem davon die Rede ist, dass Gott allem Bemühen in der Schöpfung einen Schabbat, einen Ruhetag gesetzt hat. Da ruht er selbst von allen seinen Werken. Und dieser Ruhetag, den Gott den Menschen gibt, den heiligt er, den sondert er heraus aus allen anderen Tagen. Und an diesem Schabbat geht es nicht nur darum, sich von seinen Werken auszuruhen, sondern die Perspektive neu auszurichten. Das erinnert mich an jedem Sonntag daran, es geht nicht nur darum, den Sonntag als einen gemütlichen Ruhetag zu verbringen oder leider, wie es oft geschieht, als den neuen aktiven Tag der Woche, in dem wir alles rausholen müssen, was wir an persönlichen schönen Dingen in der Woche verpasst haben, sondern es geht darum, ausgerichtet zu sein in dem Schabbat auf ihn selbst. So heißt es in unserem Text, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht dann auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Das wollen wir heute auch tun an diesem Tag, abgewandt von all den Dingen und Stimmen und Ereignissen, den Berichten der inneren und äußeren Unruhen, die uns die Hoffnung rauben wollen, hinsehen auf ihn und hingewandt zu Gott, um auf sein Reden zu achten, ganz persönlich hier in der Gemeinde, in unserer Stille. Denn, sagt der Schreiber, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch Seele, Geist, Mark, Bein, Gedanken, Sinne des Herzens. Welch eine Botschaft! Erleben wir das so, dass dieses Wort Gottes alles so durchdringt, lebendig, kräftig und schärfer als alles andere, als alle anderen Botschaften und Gedanken und Gefühle unseres Herzens? Lasst uns darum beten, dass das geschieht in dieser Zeit. Das macht unsere Hoffnung aus. Das ist Fundament unserer Hoffnung, dass dieses Wort Gottes auch geschieht, so wie Gott es verheißen hat. Heute und hier und auch in Zukunft und bis in Ewigkeit. Gott tut, was er sagt. Nun erinnert der Schreiber des Briefes an eine nicht schöne Geschichte. Als Israel aus der Sklaverei in Ägypten auszog, da war alle Hoffnung auf dieses verheißene Land ausgerichtet. Da ging es nur um die Frage des gelobten Landes, Ägypten zurückzulassen, diese billigen Fleischtöpfe, die Sklaverei, die Schmerzen, das Leid, die Gefangenschaft, die Unterdrückung und das über Jahrhunderte und jetzt aufzubrechen in ein Land, welch eine Perspektive, wo Milch und Honig fließt. Welch ein Bild. Wer will nicht in dieses Land, wo Milch und Honig fließt? Aber wir kennen die Geschichte, zwischendurch kommen die Zweifel auf in der Wüste. Warum? Weil wieder die Erwartungen des Menschen nicht erfüllt werden, die er sich schon gesetzt hat. Zwischendurch kommen die Zweifel auch, ob dieser Gott, der da angeblich sie aus Ägypten geführt hat, wirklich vertrauenswürdig ist. Und dann überlegen sie, sie brauchen eigentlich etwas Handfestes. Und in der Zeit, in der sie auf Gottes Handeln warten müssen, das geht uns auch manchmal so, als Moses noch auf dem Berg war und nicht so wiederkam, wie sie es erwartet hatten, da brauchen sie etwas Handfestes, etwas, auf das sie sehen können, auf etwas, das sie anfassen können, mit dem sie umgehen können. Und sie machen sich einen eigenen Gott aus Gold. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Hoffnung, mit der sie Ägypten verlassen hatten, einmal zur Wirklichkeit werden sollte. Und so taten sie das, was wir auch oft heute tun, in einer fehlgeleiteten Sehnsucht. Sie schaffen sich ihren eigenen paradiesischen Zustand. Sie wollen nicht mehr allein auf Gottes Wort hören, auf dieses Wort der Hoffnung vom kommenden verheißenen Land. Sie wollen dort in der Wüste ihren Durst jetzt selber stillen und ihren Hunger. Und dabei kehren sie der Quelle den Rücken zu. Und das Wort Gottes sagt, sie kamen nicht in das verheißene Land. In der Abwendung vom lebendigen Gott, von der Quelle dieser Hoffnung, zerstören sie sich selbst das, was sie sich wünschen, nämlich in das gelobte Land zu kommen. Wir kennen das vom Anfang der Bibel an. Der Mensch kann ein ganzes Paradies besitzen, wie Adam und Eva, aber der Mensch will mehr. Er will sein wie Gott. Ein zweiter Gedanke, lasst uns aufeinander achten. Und so lasst uns nun eifrig, achtsam und bemüht sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel, was wir gerade gehört haben, des Ungehorsams fällt. So warnt der Schreiber dieses Briefes. Verantwortung füreinander. Das ist die Aufforderung an uns als Gemeinde auch heute in unserer Zeit. Da, wo jetzt auch Versuchungen durch äußere Einflüsse in unser Leben hinein wollen, in unsere Gefühle und Gedanken. Wie viele Menschen zittern vor dem Fernsehen, wenn es heißt, wird es jetzt einen Atomkrieg geben? Dieses Stichwort reicht ja, um uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Da, wo die gleichen Versuchungen und Schwächen in Krisenzeiten uns treffen, wie damals die Christen, da ruft Gott uns durch diesen Hebräerbrief zu, so lasst uns nun dafür sorgen und darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen. Verantwortung füreinander. Der Kirchenvater Augustinus, der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, wie man es nicht besser ausdrücken kann, in der Anlehnung an seine eigene Lebenserfahrung. Geschaffen hast du uns auf dich hin, Herr. Und ruhig ist unser Herz, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und deswegen der dritte Gedanke, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Worin gründet sich denn diese Hoffnung, auf die wir so bauen? Wie kommen wir denn mit der Unruhe unseres Herzens nun zur Ruhe? Während ich nochmal in diesem Hebräerbrief gebaggert habe und an diesem Text saß, da wurde mir nochmal so bewusst, es geht im Christsein eben überhaupt nicht darum, eine religiöse Beruhigung zu erfahren. Das ist ja heute sehr wichtig, dass wir uns seelisch ausgeglichen fühlen, dass wir immer relaxed sind, spirituell nennt man das heute. Darum geht es nicht. Dem Hebräerbriefschreiber geht es darum nicht. Wir leben in einer ständigen Harmoniebedürfnis. Was meinen wir mit Harmonie? Ihr findet den Begriff Harmonia in der Bibel nicht, obwohl er aus der Zeit schon bekannt ist. Was aber im Neuen Testament zu finden ist an dieser Stelle, ist der Begriff Frieden. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Darin steckt das Geheimnis göttlicher Harmonie, der Dreiklang. Das ist eine Harmonie, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die göttliche Harmonie, der Dreiklang, der zusammengehört und stimmt. Und nur darin, sagt Paulus, finden wir den Frieden durch Jesus Christus. Da, wo das Kreuz Jesu in die Erde gerammt wurde und er für uns, wie Paulus sagt, zur Sünde gemacht wurde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden durch ihn. Da ist die Geburtsstunde des Friedens. Dir sind deine Sünden vergeben. Da, wo an Ostern wir an dem leeren Grab stehen, wo Jesus dem Tod die Macht genommen hat und Unvergänglichkeit und Leben ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, da ist die Geburtsstunde unserer Hoffnung. Petrus, der Augenzeuge, der kann nicht anders als nachher in seinem Brief der Gemeinde zu schreiben, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und deswegen heißt es in unserem Textabschnitt, denn wir, die wir glauben, die wir darauf vertrauen, gehen ein in diese Ruhe, die er versprochen hat. Hatte Augustinus recht? Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Hoffnung, die Gott meint, eröffnet eine ewige Perspektive. Der Glaube ist eine Hoffnung auf eine Zukunft hin, die jetzt schon in meine und deine Gegenwart hineinwirkt. Eine Hoffnung, die aus der Zukunft nicht in unseren Alltag hineinreicht und wirkt, ist keine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung aus der Ewigkeit ist unsere Grundlage im Hier und Jetzt. Diese Hoffnung wendet unseren Blick vom Chaos weg auf eine neue Zukunft. Und da will ich jemand anderes reden lassen, der das so beschreibt, wie ich es nie beschreiben könnte. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabgekommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er, kein Engel, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß und sprach, siehe, ich mache alles neu. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.